Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
In Nairobi wollen die Mitgliedstaaten der UNO auf der UN-Umweltversammlung morgen ein weltweites Abkommen gegen Plastikmüll auf den Weg bringen. Ein Teilnehmer dort ist auch Achim Steiner. Der Deutsch-Brasilianer hat lange das UN-Umweltprogramm UNEP geleitet und ist jetzt als UNDP-Chef insgesamt für die Entwicklungsprogramme der UNO zuständig. In den Industriestaaten gibt es gut organisierte Alltagsmüllabfuhr und moderne Recyclinganlagen. In Entwicklungsländern landet Plastikmüll häufig an Traumstränden. Heute Morgen sprach ich mit Achim Steiner und fragte ihn als erstes, an wen sich denn dieses Abkommen gegen Plastikmüll richtet.
Das ist ein interessanter Punkt, denn in den Verhandlungen hat man erst versucht, sich nur auf Plastik als Müll in den Ozeanen, in den Weltmeeren zu konzentrieren. Und viele Länder haben dagegen argumentiert, denn es geht ja darum, wo kommt das Plastik her? Und das Plastik kommt aus allen Teilen der Welt her. Wir sollten uns nichts vormachen, auch in Europa, in den Vereinigten Staaten. Wir sind ein Hauptkonsument von Plastik und auch ein Verursacher von Müll. Und nicht alles Plastik, das recycelt wird oder sozusagen auf einer Müllhalde landet, ist nicht mehr ein Problem. Also von daher ist das ein Problem in allen Ländern der Welt und nicht nur da, wo man es vielleicht heute noch sieht, weil es an den Stränden sichtbarer ist.
Russland hat die Ukraine angegriffen und Putin droht Staaten, die die Ukraine bei der Verteidigung unterstützen würden, indirekt mit den russischen Atomwaffen. Ist es der richtige Moment, sich mit Plastikmüll in Meeren oder vielleicht auch an Land zu befassen?
Ich glaube, jeder wird erst einmal sagen, natürlich verdient das, was im Moment in und um die Ukraine herum geschieht, unsere volle Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was im Augenblick geschieht. Die internationale Gemeinschaft befasst sich intensivst mit dieser Krise, mit dieser Tragödie, die sich dort im Moment abspielt. Und das ist auch richtig so. Aber die Ukraine ist ja nicht das einzige Problem, das wir haben in der Welt. Und ich glaube, hier eine Weltumweltversammlung nach 2 Jahren Corona-Pandemie, die Unmöglichkeit im Grunde zu tagen, hat auch ihre Daseinsberechtigung. Und von daher, glaube ich, muss das eine nicht von dem anderen ablenken. Im Gegenteil, wir müssen lernen, im 21. Jahrhundert mit parallelen Krisen umzugehen. Das ist leider unsere Herausforderung.
Gestern hat der Weltklimarat IPCC sehr deutlich gewarnt, dass der Welt nur noch wenige Jahre bleiben, um die schlimmsten Folgen der Klimaerwärmung abzuwenden. Sie waren ja auch mal Chef des UNEP, des UN-Umweltprogramms. Sie kennen sich bei dem Thema aus. Sprechen Sie eigentlich noch von Klimawandel oder Klimaerwärmung oder wäre Klimakatastrophe das richtige Wort?
Ich glaube, alle drei Begriffe haben ihre Daseinsberechtigung. Nur was natürlich der Begriff Krise immer stärker in den Vordergrund stellt, ist, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr die Möglichkeit haben zu handeln. Und das ist wirklich eine Krise. Der Weltklimarat hat gestern einen Bericht vorgelegt, der wirklich zutiefst ernüchternd ist. Er verdeutlicht ja gerade bei der Analyse der Auswirkungen von Klimawandel, Klimaveränderungen, wie schnell dies inzwischen geschieht. Inzwischen sind 3 Milliarden Menschen, mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit letztlich schon von diesen Auswirkungen betroffen. Anpassungsstrategien müssen umgesetzt werden. Milliarden unserer Steuergelder müssen dafür aufgewandt werden, dass wir nur das beschützen, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Das Zeitfenster schließt sich und ich glaube, der Weltklimarat hat uns gestern noch einmal verdeutlicht, wir haben so viel Zeit verloren und diese Zeit kostet nicht nur Geld in dem, was wir heute schon haben, sondern es wird exponentiell teurer und vor allem in 8 oder 10 Jahren gibt es kein Zurück mehr von diesem Punkt, ab dem wir bei mindestens 1,5 bis 2 Grad Klimaerwärmung letztlich fest sind. Wir werden Infrastruktur verlieren, wo wir Landwirtschaft betreiben können, was wir anbauen können, wie wir mit zum Beispiel den Veränderungen bei Regen- und Wassermengen umgehen, aber auch zum Beispiel unsere Gesundheitssysteme. In Afrika beobachtet man schon jetzt, wie Krankheiten, die früher in einer Region gar nicht vorkamen, auf einmal in dieser Region auftauchen. Das heißt, Länder müssen auch ganz neue Investitionen in Gesundheitssysteme durchführen. Und wir sind vor allem mit den Schäden natürlich dieser extremen Weather Events, ob das nun die Orkane sind oder ob das Überschwemmungen sind, kommen wir immer mehr an unsere Grenzen. Das haben wir auch sehr schmerzlich in Deutschland erlebt. Das braucht manchmal nur 12 Stunden, um letztlich alles zu zerstören, was Menschen in einem Leben aufgebaut haben.
Haben Sie das Gefühl, dass die führenden Eliten tatsächlich die Klimaerwärmung, die Klimaerhitzung ausreichend ernst nehmen?
Ich glaube, es gibt auch unter unseren sogenannten Eliten viele, die inzwischen den Klimawandel sehr ernst nehmen, weil sie auch die Wissenschaft anerkennen. Und es geht ja nicht um, ob man an Klimawandel glaubt oder nicht, sondern es geht um harte Fakten, um Zahlen, um Beweise, die vorliegen und vor allem um die Art und Weise, wie die Wissenschaft uns auch zur Seite stehen kann, wie wir damit umgehen. Aber natürlich, es gibt sehr viele Interessen und die versuchen immer wieder uns vielleicht ein Bild zu malen, dass alles nicht so schlimm ist. Ich kann nur sagen, schauen Sie sich die Prognosen des Weltklimarats der letzten 20 Jahre an, vergleichen Sie, was in der Welt geschehen ist und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Und ich glaube, da wird sich jeder im Grunde an dem Punkt wiederfinden, an dem ich heute bin. Ich mache mir große Sorgen über das Zeitfenster, das sich schließt und dann gibt es kein Zurück mehr.
Russland ist der viertgrößte Emittent für CO2 weltweit. Wie sind in so einer krassen Konfliktsituation wie aktuell die notwendigen konstruktiven Verhandlungen auf UN-Ebene möglich?
Wissen Sie, wann immer Krieg ausbricht, hören wir auf, miteinander zu handeln, sondern werden dazu gezwungen, gegeneinander zu handeln. Das ist die Tragik von Krieg, von Konflikt. Aber natürlich, wir müssen selbst in den schwierigsten Momenten dieses nicht aus den Augen verlieren, denn letztlich können wir es uns nicht leisten. Wir müssen dort weiter Fortschritte machen, denn sonst verlieren wir die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln. Ich glaube, so schwierig es sein wird, es gibt immer Bereiche auch im Multilateralismus, wo die Vereinten Nationen Länder an einen Tisch bekommen und zusammenbringen, trotz ihrer Unterschiede und ihrer Konflikte. Wie sich das nun genau auf die Klimaverhandlungen auswirkt, müssen wir beobachten. Ich glaube, hier kann keiner im Augenblick wirklich eine präzise Voraussage machen. Aber ist es hilfreich? Absolut nicht.
Selbst wenn Putin seine Angriffe gegen die Ukraine einstellt, bleiben die Turbulenzen auf den Energiemärkten erstmal bestehen. Wie stark gefährdet dieses abrupte Hochschießen der Energiepreise den Ausstieg aus der fossilen Energie?
Einerseits kompliziert er ihn, weil natürlich die Freiräume erst einmal für Regierungen, für Staaten, aber auch für Volkswirtschaften eingeengt werden. Wir sind in einer Situation, in der wir auf einmal für Energiepreise zahlen müssen, die wir schon seit mindestens anderthalb Jahrzehnten nicht mehr hatten.
Und die Akzeptanz sinkt ja auch für eine Energiewende. Je teurer das wird, die Industrie kriegt Probleme, ärmere Leute können ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Das wird richtig existenziell.
Ja, nur da hat ja gerade die Internationale Energieagentur noch einmal in ihrer Analyse aufgezeigt, dass die Zunahme der Gaspreise 8-mal mehr Auswirkungen haben auf unsere Strom- und Energiepreise heute als die CO2-Bepreisung, die wir in unserem Energiesystem haben. Zweitens, und ich glaube, das haben wir auch gerade im Bundestag noch einmal gehört, genau die Investition in Erneuerbare ist ja letztlich der Weg aus dieser Abhängigkeit und vor allem auch aus der Energieunsicherheit, in der wir heute leben. Von daher begrüße ich auch die Ankündigung der Bundesregierung, hier jetzt noch offensiver voranzugehen.
Aber die Leute wollen erstmal satt werden und wir beobachten Dominoeffekte. So wird die Düngererzeugung teurer und zum Beispiel die Lebensmittelpreise sind auch in Deutschland in die Höhe gegangen.
Ja, aber ich glaube, es ist irreführend und vielleicht auch in manchen Lagern bewusst so gewollt, dass man nun die Energiewende für alles verantwortlich macht, was in der Welt geschieht. Nehmen wir noch mal einen Schritt zurück. Die Energiewende hat erst einmal Millionen von neuen Arbeitsplätzen geschafft. 30, 40, 50% des Stroms in Deutschland, in Dänemark werden mit Erneuerbaren hergestellt. Das hat Europa ermöglicht, in vielen Ländern, auch Deutschland inzwischen, eine Energieunabhängigkeit zu erreichen, die vor 10 Jahren noch undenkbar war. Wir sind in einem Moment, in dem die Energiewende Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt in Zukunft wirtschaften können. Das heißt, hier jetzt einen Schritt zurückzumachen aus falscher Analyse wäre, glaube ich, wirklich nicht die richtige Schlussfolgerung.
Sie sind die Nummer 3 in der UN-Hierarchie, direkt nach UN-Generalsekretär Antonio Guterres und seiner Stellvertreterin Amina J. Mohammed. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats gegen die russische Invasion scheiterte am Freitag erwartungsgemäß am Veto der russischen Regierung. Die Beschlüsse der UN-Vollversammlung haben keine bindende Wirkung. Was muss sich ändern, damit die UN in solchen Krisen einflussreicher agieren kann?
Ich glaube, es beginnt damit, dass man nicht nur in Krisenzeiten sich auf die UN konzentriert, sondern vor allem in Friedenszeiten sicherstellt, dass diese Institutionen, ihre Mechanismen, ihre Plattformen letztlich effektiv arbeiten können. Denn die Vereinten Nationen sind ja in erster Instanz das Zusammenkommen aller Nationen. Nur, ich glaube, wir haben gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren erlebt, wie wir vielleicht nach dem Kalten Krieg auch das Gefühl hatten, vielleicht braucht man die UN nicht mehr, vielleicht sind diese Mechanismen und diese Plattformen nicht so zentral. Nun erleben wir es wieder, ob das in der Pandemie war oder auch in einer Krisensituation wie eine Kriegssituation in der Ukraine. Die Vereinten Nationen sind nicht nur etwas, mit dem man sich befassen sollte, wenn es Probleme gibt. Und ich glaube, da sind heute bei der Reform des Sicherheitsrates, aber auch bei der Art und Weise, wie die großen Mächte sich hinter die Vereinten Nationen stellen, sehr weite Schlussfolgerungen zu ziehen, dass wir anders handeln müssen in Zukunft.
Was für eine Unterstützung wünschen Sie sich konkret?
Zum Beispiel, dass man bei der Schlichtung von Konflikten dem Generalsekretär viel klare Mandate gibt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist ja letztlich ein nicht nur Sinnbild für die Idee des Friedens, sondern er ist ja auch jemand, der mit der Unterstützung zum Beispiel der P5, nun ist das in diesem Fall natürlich komplizierter, P5, das sind die Vetomächte im Sicherheitsrat, eine viel stärkere Autorität auch haben kann. Im Augenblick sind wir als Vereinte Nationen oft mehr in der Rolle, wo wir als Feuerwehr und Krankenwagen in Krisen hineingeholt werden, wo es schon zu spät ist. Das Instrumentarium in den Vereinten Nationen, aber vor allem auch das der internationalen Gemeinschaft, hinkt hier einfach der Realität hinterher.
Das heißt, Vetorecht abschaffen.
Das ist nicht unbedingt die Konsequenz davon. Natürlich ist das Vetorecht immer ein gewisser Widerspruch zu der Vertretung jedes Landes in den Vereinten Nationen mit gleicher Berechtigung, seine Interessen zu vertreten. Aber man hat ja Vetorecht damals eingeführt, damit eben die Großmächte sich nicht in einem unbequemen Augenblick einfach wieder von den Vereinten Nationen verabschieden, wie damals bei den League of Nations. Ich will das heute nicht rechtfertigen, begründen, sollten mehr Länder es bekommen, gibt es vielleicht Qualifizierung für das Vetorecht? Das sind die Diskussionen, die auch geführt werden müssen bei der Reform des Sicherheitsrats.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem UNO-Untergeneralsekretär Achim Steiner finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek unter der Sendung Umwelt und Verbraucher.